Und ich glaube, ich habe dem Botti ganz viel für sein Leben beigebracht. Nee, wir verstehen uns super. Ich meine, der Botti kann mal ein kleines Stinktier sein am Tisch.
Der Alex ist ja so ein bisschen, ja, ein unterschätzter Spieler.
Vielleicht bin ich so der schlechteste von den Profis oder auch die Speerspitze des Breitensports. Ich weiß es nicht.
Aufklären. Ja, sie hat mich so ein bisschen im Unwissenden gelassen. Leipziger allerlei. Ja, das kenne ich. Okay, was
Ryan
ist
Beckler
das
nicht?
andere Gericht? Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
Herzlich willkommen zu Folge 36 des Tischtennis-Starts-Podcasts in Woche 1, nachdem die ganze Sportwelt mal wieder über Tischtennis berichtet hat und nach Tag 2, nach dem Europe Top 16. Und Richard, eins muss mal festgestellt werden, wir machen Gewinner, oder? Letzte Woche, letzten Monat, letzte Folge ging bei uns im Podcast und zack, verteidigt sie ihren Titel beim Europe Top 16 in Montreux. Was
genau,
sagst du dazu?
Ist sie wieder ganz oben auf dem Treppchen, was natürlich für uns bedeutet, erstens, wir müssen gucken, dass wir den Alex ins Top 16 bekommen, weil das würde natürlich bedeuten, dass er dann zum ganz heißen Favoritenkreis zählen würde. Und zweitens, ich bin mir sicher, jeder, der das jetzt hier verfolgt, will unbedingt in unseren Podcast, weil das ist dann fast die Garantie, das nächste Mal beim Top 16 ganz oben zu stehen. Also insofern, da werden wir viele, viele Anfragen bekommen, Benedikt.
Das stimmt. Und auch die anderen Medaillengewinner waren alle schon bei uns. Dank Silber gewonnen, Dima und Nina im Halbfinale ausgeschieden und Bronze gewonnen. Und ja, wir gucken nochmal ja, ganz kurz, Richard, zum Thema Neu-Ulm, Borussia Düsseldorf, Dima Ovtcharov zurück. Es wurde eigentlich schon alles gesagt. Und wir sind auch eigentlich zu spät, denn der Beef ist vorbei. Brand,
ja, wir haben das schlecht terminiert, ne? Wir hätten direkt in den Beef reinnehmen müssen und reinsenden müssen, aber ich denke, du hast ja gesagt, es ist alles gesagt, es gab diesen, ich will es mal so ausdrücken, Friedensgipfel zwischen Andreas und Dimitri, die haben sich ausgesprochen und ja, jetzt gilt es nach vorne zu gucken und sich aufs Tischtennis zu konzentrieren. Ich glaube, das ist das A und das O dabei jetzt.
Genau, Dima hat sich entschuldigt. Enno Andreas Preuß hat die Entschuldigung auch angenommen. Und was ein bisschen schade ist, dass so ein bisschen dieses Halbfinale, dieses tolle Halbfinale ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Gerade das Rückspiel in Düsseldorf. Du warst beim Hinspiel, ich war beim Rückspiel. Das war schon Werbung für den Tischtennissport, oder?
Absolut. Also das waren, man ist ja dann schnell dabei, aber das war fast episch. Es hat ja wirklich in alle Richtungen gehen können und wenn man guckt, der in Anführungszeichen schlechteste Spieler von der Weltrangliste, Anton Kallberg, ist nach wie vor eben ein Top-20-Spieler, hat gezeigt, wie eng das alles beieinander liegt und das war wirklich ein Herzschlag-Finale. Also absolute Werbung für den Tischtennis. Ich fand es schon in Ulm ein sehr, sehr spezielles Spiel, aber vor allem auch in Kombination mit dem Rückspiel, mit dem Golden Match sozusagen, was ja das erste Mal so durchgeführt worden ist, das ist schon sehr, sehr aufreibend gewesen. Ich habe mit den Spielern natürlich danach so ein bisschen gesprochen und der eine sagte zu mir, na, das braucht er auch nicht jeden Tag, weil das zehrt schon an der Substanz, aber es war sicher für die Zuschauer mega spannend.
Genau. Finale können wir an der Stelle noch sagen, Saarbrücken hat sich im anderen TDBL-internen Halbfinale durchgesetzt gegen Post-Mühlhausen. Das ist, glaube ich, am 29. März und in Saarbrücken, 3. April in Düsseldorf ist dann das Champions
League. Ganz genau, Benedikt, du machst keine Fehler, perfekt.
Ich mach keine Fehler und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder ein richtig enges Ding wird und das sind wir gespannt. So, bevor wir zu unserem Gast kommen, bist du uns noch einen Cliffhanger schuldig, lieber Richard, zum Thema deutsche Meisterschaften von der letzten Folge?
Ja, also ich liebe ja Cliffhanger und es ist wirklich eine ganz, ganz alte Geschichte. Also ich weiß gar nicht, wie lange man da zurückgehen muss. Es ist ja so, dass diese deutschen Meisterschaften für mich, also für die, die es nicht wissen, ich habe früher tatsächlich so gespielt, dass eine deutsche Meisterschaft für mich keine erfolgreiche Deutsche war, wenn ich nicht wirklich eine Medaille irgendwo gewonnen habe. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bevor ich mich da in Siegerlisten eintragen durfte, in diese Medaillen. Und die deutschen Meisterschaften, die sind erfahrungsgemäß oder das hatte sich damals so eingespielt, immer so in dieser ersten Märzwoche gewesen. Parallel ist das auch zufällig mein Geburtstag. Und meine Eltern wollten so ein bisschen was vorbereiten und ich sagte, nee, können wir nicht machen, ich muss deutsche Meisterschaften spielen. Waren sie natürlich ein bisschen irritiert, weil sie wollten mir eine schöne Geburtstagsfeier ausrichten. Ja, und ich fuhr dann zu den deutschen Meisterschaften. Ich habe damals mich immer ganz gut gebettelt mit Heiko Wirkner. Grüße gehen raus an Heiko. Das war ja so ein bisschen ein Vorhand-Vorhand-Duell. Ja, und wie es der Zufall so wollte, habe ich dann am Samstag relativ früh den Heiko getroffen, aber eben nicht beim Café, sondern am Tisch. Und ja, das Spiel aus meiner Erinnerung hat genau 9 Minuten gedauert. Dann hat er mich nämlich so richtig durch die Halle geprügelt. Und ich bin dann sozusagen direkt danach, natürlich habe ich die Hand noch geschüttelt, aber quasi ungeduscht wieder zurückgefahren. Ja, ich war dann relativ pünktlich zu meiner eigenen Geburtstagsfeier wieder da und meine Eltern sagen, hör mal, du warst doch eben gerade erst bei den Deutschen, was machst du hier? Ich hatte das nicht angekündigt, dass ich direkt wieder zurückkam. Ich habe dann erstmal geduscht und dann konnte ich Geburtstag feiern. Also ist ein kleiner persönlicher Cliffhanger. Eine deutsche Meisterschaft war für mich damals immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ja international insgesamt eher so ein bisschen erfolgreicher gespielt als das, was ich national gespielt habe. Und ja, werde ich nie vergessen. Also Heiko Wirkner, ich meine, es war eine deutsche Meisterschaft in Bayreuth. Der hat mir da ganz extrem meine Grenzen aufgezeigt.
Ich könnte mir vorstellen, bei deinem Ehrgeiz, den du doch hattest, war die Geburtstagsfeier sicher richtig fröhlich dann am Abend, oder?
Ja, so richtig, da haben wir es aber so richtig krachen lassen, ja.
Das habe ich mir gedacht. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich stelle ihn ganz kurz vor. Vielleicht, aber nur ganz vielleicht, ist er nicht der beste Tischtennisspieler in Deutschland, aber sicher einer der bekanntesten und beliebtesten. Auch schon zweifacher deutscher Meister im Doppel, amtierender Weltmeister und Ikone im Klickball. Gebürtiger Leipziger, aber eigentlich schon fast ein mittelfränkisches Urgestein, würde ich sagen. Zweiter Vorname, der Blitz. Und wer jetzt nicht weiß, wer gemeint ist, der hat Tischtennis nie geliebt. Lieber Alex Fleming, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns bist. Wie geht's dir?
Jo, hallo zusammen. Danke, dass ich da sein darf. Gut geht's. Hab gerade ein bisschen eine kleine Erkältung, Grippe überstanden, aber ansonsten alles gut.
Ja, und was ich vielleicht noch verraten darf, wir haben sehr vorbildlich übrigens, Richard, schon einen Ton- und Soundcheck gemacht, 1,5 Stunden vor Aufnahmebeginn. Und da war der Benno noch dabei. Ein sehr gut gelaunter kleiner Fleming, würde ich sagen. Der soll ja auch mal Tischtennis, hast du da schon Pläne, Alex? Ich weiß, dein Neffe ist ja, glaube ich, schon ganz gut dabei. Wie sieht's mit deinem Sohn aus?
Ja, es wäre natürlich schön, ne? Meine Frau ist ja die Ann-Kathrin Herges früher, jetzt Ann-Kathrin Fleming, die hat ja auch mal Jugendnationalmannschaft gespielt. Es wäre natürlich toll, wenn der Kleine irgendwann von sich aus zum Tischtennisschläger greift oder das mitbekommt, dass wir da eine gewisse Begeisterung haben. Vielleicht überträgt sich das auf ihn und ja, wir würden uns freuen, aber wenn es am Ende was anderes ist, können wir damit auch gut leben.
Alex, wir brauchen männlichen Nachwuchs. Ne? Ich habe schon ernsthafte Gespräche mit Timo und mit Dimitri gehabt. Das hat dann auch Früchte für das zweite Kind von Dimitri getragen. Auch Patrick Franziska hat sich an die Stallregie gehalten. Ja, Alex, ich bin da guten Mutes. Also wie gesagt, wir brauchen auch den männlichen Nachwuchs. Und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt.
Bei deinem eigenen männlichen Nachwuchs hat es aber nicht so gut geklappt, Richard.
Meinem eigenen Nachwuchs, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Da, ja, die sind nicht so wirklich tief fürs Tischtennis zu begeistern gewesen. Und jetzt Spaß beiseite, zwingen sollte man natürlich die Jungs und die Mädels nicht. Aber wenn sie Spaß haben und so diese berühmte intrinsische Motivation, weil es vielleicht ja auch von den Eltern ein bisschen vorgelebt wird, dann mitbringen, dann alles gut. Aber wenn das nicht der Fall ist, vielleicht haben wir in der Familie Brause ein bisschen zu viel über Tischtennis philosophiert.
Ja, genau, so ist das in meiner Familie mit dem Beruf Lehrer, deswegen bin ich es dann am Ende auch nicht geworden. Der Richard und ich, Alex, haben überlegt, ja, wir haben jetzt deutsche Meisterschaften, wir wollen da ein bisschen Bezug haben in der nächsten Podcast-Folge und der letzten vor den deutschen Meisterschaften. Und irgendwie sind wir sofort auf dich gekommen, weil man dich einfach irgendwie mit diesen deutschen Meisterschaften verbindest. Was verbindest du denn mit den deutschen Meisterschaften? Und weißt du dir, wie viel denn das in Nürnberg sind für dich?
Ja, also es sind, glaube ich, mittlerweile die 18. So, danke, dass ihr mich darauf hinweist, wie alt ich da mittlerweile bin.
Du bist der Jüngste hier in unserer Runde.
Ja, also ich glaube, das hatte mal in Bielefeld angefangen. Das war, glaube ich, 2003. Da war man dann noch einer der jüngsten Teilnehmer und alles war ganz neu und total aufregend. Und da hat man die großen Stars dann zum ersten Mal live gesehen und war quasi so ein bisschen mit denen auf einer Stufe und hat auf der gleichen Tribüne gesessen. Das war natürlich dann in dem Alter was ganz, ganz Besonderes. Und seitdem verbindet man damit eigentlich dieses jährliche Event, wie Richie gesagt hat, im März, wo man sich darauf vorbereiten kann und wo man da wahnsinnig viel Freude, aber auch viel Leid und Enttäuschung auch mal erfährt.
Da habt ihr euch knapp verpasst, oder Richard, bei den deutschen Meisterschaften? Wann hast du deine letzten gespielt?
Oh, das ist eine gute Frage. Das muss so um die 2000er gewesen sein. In Bielefeld waren wir da auch schon. Das war ja letztendlich, wer MyTischTennis gelesen hat, so ein bisschen in der Nähe, oder nicht nur ein bisschen, sondern in der Nähe von Steinhagen, damals eine Hochburg. Und da hat natürlich auch dann immer der Rüdiger Lamm geguckt, ob man eine Möglichkeit hat, in Bielefeld eine deutsche Meisterschaft auszutragen. Also absolut Kult. Aber 2003 war ich ziemlich sicher schon nicht mehr dabei.
Schade eigentlich. Aber wir haben gleich noch eine Frage dazu. Lieber Alex, ich weiß nicht, wie oft du unseren Podcast schon gehört hast. Wir haben aber für jeden Gast ein Spiel vorbereitet. Das nennt sich Ping-Pong und beinhaltet 11 kurze Fragen. 11, wie der Satz, der bis 11 geht. Manchmal geht auch nur bis 6. Und 11 kurze Antworten. Bist du dafür bereit?
Ja, klar.
Er hat genickt. Ich habe jetzt noch auf das akustische Signal für alle Hörer gehört. Okay.
Also ich habe Angst.
Du hast. Es sind keine gemeinen Fragen dabei. Ich hatte kurz, also es gibt auch Entweder-Oder-Fragen. Ich hatte kurz irgendwie überlegt, ob ich sowas frage wie Sandpapier oder Gummibelag, aber das habe ich dann rausgelassen. Aber wir gewähren unseren Gästen auch zumindest einen Freischuss bei den 11 Fragen. Aber natürlich, wer es ohne schafft, ist der King. Also ich fange mal an. Erste Frage. Leipziger Allerlei oder 3 im Weckler?
3 im Weckler.
Vorhand oder Rückhand?
Rückhand.
Zu Leuten, die sich über Tischtennis lustig machen, sage ich?
Du hast noch nie richtig Tischtennis gespielt?
Mein größter Erfolg?
World Cup Sieger Klickball.
Mein Vorbild?
Roger Federer.
Dieses Spiel würde ich gerne nochmal spielen.
Klickball WM-Finale 2020.
Du wartest, wir kommen danach nochmal kurz dazu. Wenn ich eine Regel ändern dürfte, dann
machen wir alle nur noch Rückhandaufschläge.
Ha, darüber wird zu reden sein.
Da müssen wir dem Richard sofort 500 DDR-Punkte abziehen, oder?
Das langt nicht.
Das bringt mich auf die Palme.
Ja, beim Tischtennis sehr falsche Aufschläge.
Das perfekte Getränk nach dem Spiel.
Ein alkoholfreies.
Das bekomme ich auch hin, wenn man mich nachts um 3 Uhr weckt.
Ach, eigentlich gute Laune haben.
Oh, das ist bewundernswert nachts um 3, muss ich wirklich sagen. auch noch mit Kindern jetzt? Also wenn der Kleine schreit nachts um 3, kommst du dann auch rüber und hast beste Laune, oder?
Ja, wir haben Anfänger, Baby. Also das schläft ja, auch, das hast du gesagt, nicht sonst zu 80-90%.
Das ist ziemlich cool. Alex, du musst aufpassen, deine bessere Hälfte hört vielleicht den Podcast auch und dann wirst du verhaftet jede Nacht.
Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht kriege ich es auch einfach gar nicht mit nachts.
Was da los, das ist übrigens der Klassiker, da erinnere ich mich auch immer dran, ne? Wenn du morgens aufwachst und sagst, Mensch, haben wir alle gut geschlafen, ne? Das Baby hat sich gar nicht, also gar nicht irgendwie gemeldet, ja. Und dann sagt die Frau, du hast nur nichts gemerkt, ist nicht eine Minute ruhig gewesen, der kleine Spatz.
Ja, das gab's auch schon, doch, muss ich zugeben.
So, und die letzte und natürlich die spannendste Frage, meine Bilanz gegen Richard Brause.
Null, null.
Habt ihr noch nie gegeneinander gespielt?
Nee, wir sind uns immer aus dem Weg gegangen. Ich weiß ja so ein bisschen, wie der Alex spielt. Ich hätte tatsächlich ein Problem, wenn jemand mich eben so gut mit dem Rückhandblock über den ganzen Tisch verteilt. Ich hätte ganz schnell einen hochroten Kopf. Also ich glaube, das wäre nicht leicht gewesen für mich. Und heute ist es garantiert nicht mehr möglich. Also insofern, wir sind uns immer schön aus dem Weg gegangen.
Aber mannschaftlich haben wir gegeneinander gespielt, meine ich. Da warst du noch in Felsberg, kann das sein?
Das kann sein. Das waren so meine letzten. Ja, ja, das kann sein nochmal, ja. Aber gegeneinander haben wir, glaube ich, nie irgendwo die Schläger gekreuzt.
Ja, leider nicht.
Ich glaube, ich mache hier gleich mal ein paar Zeitsprünge. Wir hatten, ich habe es mir gar nicht notiert, aber auch eine Zuhörerfrage. Die war, warum, und es passt ganz gut zu der einen Frage, warum du nur Rückhandaufschläge machst. Hast du schlechte Erfahrungen mit dem Vorhandaufschlag gemacht, war, glaube ich, die Ergänzung. Oder gibt es einen Grund, warum du, ich glaube, sagen wir selber, zu wie viel Prozent du mit Rückhand einwirfst?
Also ich bin eine Zeit lang viel besser dadurch ins Spiel gekommen, habe mir das dann einfach so angewöhnt, antrainiert. Und es war mir immer wichtiger, vernünftig ins Spiel zu starten, statt direkte Punkte zu machen. Und als dann die Rückhand-Banane aufkam, dann bin ich mit dem Rückhandaufschlag auch sehr gut gefahren. Weil wenn dann jemand Rückhand-Banane spielen wollte und ich habe tief mit meinem Rückhandaufschlag diagonal serviert, dann hat es mir immer schön den Tisch gleich geöffnet. Und so hat sich jetzt durch so eine veränderte Spieltaktik von vielen das eigentlich als ganz probates Mittel herausgestellt. Aber jetzt fange ich tatsächlich an, mal ab und zu wieder einen Vorhandaufschlag einzuwerfen, zumindest gegen die Linkshänder.
Da grinst er, der Richard. So, was hatten wir noch? Vorbild Roger Federer. Gibt es einen speziellen Grund? Oder?
Ja, also wenn ich so Sportlern zugucke, dann mag ich so dieses Gentleman-Dasein und diese ruhige Art und Gelassenheit und diese unglaubliche Bodenständigkeit, auch wenn ich natürlich jetzt am Tisch doch ein bisschen emotionaler und aufgewühlter bin als Roger, das auch teilweise gern ändern würde, aber das geht einfach nicht. Vom Spieltyp her bin ich eben ein bisschen anders.
Ja, ansonsten perfekt, dann bringen wir auf den falsche Aufschläge, macht der Richard nicht. Ja, sehr gut, hast du doch gut geschlagen. Also da bist du auf jeden Fall bei den Top-Leuten dabei, die dieses Spiel bis jetzt gemacht haben. Gibt's nichts zu rütteln, oder Richard?
Nee, gibt's nichts zu rütteln. Kurz, knapp, prägnant. Der Top-Bereich, der sich eben am Ende immer um die kurzen Antworten gedrückt hat, wird nach wie vor angeführt von Lars Hielscher. Grüße gehen raus. Ich bin jetzt gerade hier in Düsseldorf. Der gibt gerade nebenan das Training. Also, insofern, Alex, sehr souverän gemacht.
Vielen Dank.
Ja, Richard, irgendwie ist doch so, egal wo Alex Fleming hinkommt, immer wenn ich ihn spielen sehe, und meistens ist es bei deutschen Meisterschaften oder auf YouTube, aber eigentlich schafft er es ja irgendwie immer, so zum Publikumsliebling sich zu avancieren und irgendwie auch so die Leute mitzunehmen. Die Gabe hat, glaube ich, nicht jeder Spieler. Richard, deine Analyse, warum ist das so?
Nun, also von den Deutschen, was ich immer so ein bisschen speziell fand, der Alex ist ja so ein bisschen ein unterschätzter Spieler. Ich will es mal so ausdrücken. Also der nie bei den Herren in der Nationalmannschaft gespielt hat, aber eben in seinem Top-Bereich schon auch in der Lage war, vielleicht auch heute noch ist, dem einen oder anderen Spieler das Leben wirklich schwer zu machen. Und da eben so eine Halle mitzunehmen, da Alex hat es ja angekündigt oder angedeutet, so ein bisschen mit so einer Emotionalität zu spielen. Und dann ist dann plötzlich ein Fleming in der Lage, die hochfavorisierten Nationalspieler zum Schwitzen zu bringen. Und das ist das, was eigentlich heute so ein bisschen fehlt. Man hat zu viel die Dinge, die eben zum Vorplanen sind und vorauszusehen sind Und ich will mal sagen, diese Zwischengeneration, die der Alex noch wie ja wenig andere im Augenblick auf sich ja vereinen kann, die gibt's halt heute viel, viel, viel weniger. Das hatte man vor ein paar Jahren deutlich mehr. Also diese ehemaligen Nationalspieler oder die Spieler, die vielleicht nicht ganz den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft haben, aber dort eben bei den Deutschen sich dann so richtig zeigen konnten und wollten. Ja, das fehlt so ein klein wenig. Und das ist, da ist Alex einer der letzten im positiven Sinne Überlebenden.
Nimmst du es auch so wahr, Alex, dass die gerade die arrivierten, die Nationalspieler, die Kaderspieler eher nicht so gerne gegen dich spielen bei so Veranstaltungen wie den deutschen Meisterschaften? Ich habe auch ein paar enge Matches im Kopf. Bennett Duda, glaube ich, zum Beispiel mal in Chemnitz vor 2 Jahren und da gibt es sicher einige. Ist das so, dass die dann sagen, oh nee, nicht gegen den Fleming, der ist immer heiß, der ist immer gefährlich?
Ja, ich nehme das auch so wahr. Ich habe, glaube ich, auch den Vorteil, dass ich einfach so ein bisschen gut vernetzt bin in ganz Tischtennis Deutschland. Vielleicht bin ich so der Schlechteste von den Profis oder auch die Speerspitze des Breitensports. Ich weiß es nicht, habe einfach viele, viele Kontakte und dadurch nimmt man natürlich auch, wenn so eine kleine Basis schon da ist, die Halle schneller mit. Und wenn man dann eben noch ein bisschen zeigt, okay, egal wer drüben steht, man kämpft und man glaubt selber dran, dann kann das einfach auch unwahrscheinlich viel Spaß machen, den Zuschauern und einem selbst. Und witzigerweise hatte ich auch mal einen Showkampf, da war der Timo dabei. Und ich war eigentlich so dieser Local Hero, was normalerweise so Bezirksligaspieler sind, die dann für den Heimatverein, die das ausrichten, auflaufen. Und dann hat der Timo in den Lostopf gegriffen und hat mich gezogen und hat dann abgekotzt. Und es war natürlich unglaublich toll für mich und ein großes Zeichen des Respekts. Aber ja, ist natürlich gegen Timo, da kann man kämpfen wie gegen Windmühlen mit meinem Niveau und da wird nichts gehen, außer ein paar schöne Ballwechsel abzuliefern. Aber das hat mich schon sehr gefreut.
Ja, der hat gedacht, er kann da so einen lockeren Showkampf machen gegen so einen Dulli wie mich und dann zieht er einen Profi quasi. Bist du eigentlich...
Da kann ich kurz mal reingerätschen. Sowas ist ja immer wieder mal gemacht worden, ne? Und dann hat man die Local Heroes, die man so ein bisschen in Position bringt. So eine ähnliche Geschichte gibt's aus der Sicht von Dmitri Ovtcharov. Da war er nämlich noch wirklich ein absoluter Local Hero und ein ganz, ganz junger Spieler, der damals aber auch schon ganz gut gegen Abwehr gespielt hat. Ich meine, es war so eine diese Tour, Suchanek-Tour, die es eben da vor vielen Jahren gewesen gab. Und ja, und da hat halt als Vormatch, Dimitri dann gegen Matthew Seid gespielt. Matthew Seid kannte Dimitri nicht. Nach dem Spiel kannte er ihn, denn Dimitri hat da dieses Spiel direkt gewonnen und kannst dir mal vorstellen, dass Matthew Seid not amused war. Ja, solche Dinge geschehen dann. Vielleicht hatte Timo das im Hinterkopf, als er dich gezogen hat.
Ja. Ja, was bist auf jeden Fall für jemanden, der dann auch oft die Videos macht und teilweise auch die Fotos, bist du auf jeden Fall einer der dankbarsten Spieler, weil da sind immer Emotionen drin, egal ob positiv oder negativ. Deswegen schaffst du es auch oft in irgendwelche Trailer und ähnliche Dinge. Von daher, dafür schon mal Chapeau, du erleichterst mir die Arbeit hier und da. Privat, also du bist sehr emotional im Tischtennis, das ist ja auch super und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum du so beliebt bist und die Leute dich so gerne sehen. Wie ist es privat? Bist du da dann auch eher der emotionale oder eher der ruhige Typ?
Ich würde schon sagen, eher der ruhige Typ. Also ich mag viel Ruhe. Ich mag auch im Urlaub viel Ruhe. Natur, ein ruhiges Familienleben. Ich brauche gar nicht viel Trubel und bin sehr rational. Ich bin ja auch Betriebswirt. Insofern, nee, ganz anders, aber das ist, glaube ich, gut, dass sich das ein bisschen die Waage hält. Also man kann ja auch nicht die ganze Zeit auf 180 laufen, ne? Das funktioniert auch irgendwo nicht.
Das stimmt, ja. Und vielleicht erklärt das, vielleicht ist der Benno gar kein Anfängerkind, sondern vielleicht ist es einfach die Ruhe von dir, die auf ihn ausstrahlt seit Tag 1. Mal schauen, wie er dann am Tischtennistisch ist. vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ist vielleicht auch ganz spannend. Du bist Jahrgang 87. Wie bist du zum Tischtennis gekommen?
Mein älterer Bruder spielt Tischtennis, der hat sogar mal ein Jahr Regionalliga gespielt, also ganz vernünftig. Und der hat mich dann, als ich 6 war, wie es eben so ist, mal mitgenommen. Ich habe reingeschnuppert, hat damals das ganz große Glück, einen ganz, ganz tollen Trainer hier in Leipzig zu haben. der das so mit einer richtig guten alten Schule Spaß am Sport vermittelt hat und einen körperlich ganzzeitig auf eine ganz tolle Art und Weise unglaublich fit gemacht hat. Und ich glaube, ja, das war dann auch ganz wichtig, dass ich so lange so viel Spaß am Tischtennis haben kann.
Ja, du begleitest ihn ja wahrscheinlich schon, weil du ja auch viele Jahre in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten in Diensten des Deutschen Tischtennisbundes gestanden hast, schon seinen Werdegang. Wie hast das du erlebt? Wir haben es gerade schon mal so kurz angesprochen. Was zeichnet ihn aus und warum hat es vielleicht am Ende dann irgendwie nicht ganz gereicht, um quasi noch diesen einen Schritt noch zu gehen, dann internationales Topniveau zu erreichen oder halt Nationalspieler zu sein? Kann man das so sagen?
Das, glaube ich, ist nicht ganz einfach, immer so zu subsumieren. Also ich denke, dass Alex im NK1 oder im damaligen C-Kader ja eine ganz gute Rolle gespielt hat und auch ganz gut, ja, ich sag mal, aufgebaut wurde. Alex hat das ja selbst so ein bisschen dargestellt. Ich glaube, dass er eben insgesamt schon ein sehr, sehr kompletter Spieler mit einer guten Kontrolle ist. Und das hat er gleich am Anfang ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass Alex, du sagst jetzt, ich habe ihn begleitet, also mehr so aus der Ferne. Wir kennen uns von dem einen oder anderen Event oder haben auch mal schon auch gemeinsam kommentiert, was mir damals auch viel Spaß gemacht hat bei den Deutschen. Aber wie ich ihn einschätze, ist, dass er sich tatsächlich auch relativ früh Gedanken gemacht hat, wie funktioniert denn Tischtennis? Also da geht's ja nicht nur allein darum, dass ich vielleicht durchschlagskräftig bin oder dass ich eine saubere Technik habe, sondern dass ich auch richtig einschätzen kann, wann muss ich welchen Schlag anwenden. Und dieser kleine Hinweis mit dem Rückhandaufschlag, dadurch mache ich die Diagonalen auf, ich kann den Tisch so ein bisschen öffnen. Das sind sicher Gedanken, die der Alex, so schätze ich ihn ein, sich ein bisschen früher schon gemacht hat. Und ja, ich schätze das als ein bisschen eine taktische Fähigkeit, wirklich Dinge gut in Verbindung zu bringen, also was passiert wann, ja, und wenn ich jetzt so ein bisschen ins Philosophieren komme, was mir schnell passiert, das ist das, was mitunter heute, ja, auch in diesen Generationen wir so ein bisschen mehr auch unterstützen müssen, also was brauche ich, um in mein Spielsystem zu kommen? Was passiert nach einem Unterschnittaufschlag? Was passiert nach einem Überschnittaufschlag? Was bedeutet es, ich mache den Tisch auf? Ich glaube, die Fragen hat Alex sich relativ früh beantwortet und das ist sicherlich eine seiner Stärken.
Gehst du da d'accord, Alex? Wie würdest du das bewerten? Was sind deine Stärken? Vielleicht auch so die Schwächen so ein bisschen?
Ja, ich glaube, meine Stärke ist, dass ich keine ganz, ganz große Schwäche habe. Und genau wie Richie sagt, ich glaube, das Taktische, also zum Beispiel vor 2-3 Jahren hatte ich dann mal den Beneduda ja im Viertelfinale in Chemnitz und konnten dann richtig überrollen, weil ich jetzt auch im hohen Alter nochmal mein Spiel ein bisschen verändert habe. Habe mir dann auch gegen ihn vorgenommen, mal ganz komplett auf kurz zu setzen, was es vor 10 Jahren, wo ich auch ja schon gegen ihn gespielt habe, nicht gab. Und ich glaube, so kann man immer noch taktisch durchaus überraschen, indem man sich über das Spiel viele Gedanken macht, auch sich die Gegner anguckt, aber auch schon vorher sich überlegt, mit was rechnet denn der Gegner, was ich aufbiete. Genau, und ich mache mir wirklich viele Gedanken und glaube, das hat mir an der einen oder anderen Ecke geholfen, einen Tick besser zu sein, als mein Niveau tatsächlich ist.
Das ist sehr bescheiden. Wie viel trainierst du noch in der Woche? Du hast gesagt, du hast studiert Betriebswirtschaftslehre, hast deine eigene Tischtennisschule auch. Wie oft trainierst du noch in der Woche als Zweitligaspieler?
Ja, ich versuche vor dem Spiel in Hilboldstein 2-3 Einheiten immer zu absolvieren. Ansonsten komme ich selbst nur noch 2-mal dazu, in meinem schönen Tischtenniskeller mit meiner Frau ein gutes Ballheimer-Training zu machen oder mir ab und zu mal auch einen Partner einzuladen. Aber es ist viel zu wenig, um jetzt das Niveau nochmal ausbauen zu können. Ich bin super zufrieden, wenn ich das noch ein paar Jahre halte, sodass der Benno noch mitbekommt, ja, wie es der Papa mal gemacht hat.
Ja, du hast glaube ich mal gesagt, 20-30% deiner Leistungen kommen auch so, ziehst du so ein bisschen aus der Unterstützung, aus dem Support der Fans. Von daher kannst du vielleicht das geringere Training dadurch ein bisschen wegmachen. Jetzt steht Nürnberg vor der Tür. Du bist so ein bisschen als Hilboldsteiner Lokalmatador dort, als Wahlfranke sozusagen, auch wenn du in Leipzig geboren wurdest, dort lebst. freust du dich darauf und was nimmst du dir davor? Vor dieser Kulisse?
Ja, ich freue mich riesig. Also das ist auch der Grund, warum ich mir absolut vorgenommen habe, da auf jeden Fall nochmal dabei zu sein. Hilpoltstein hat, glaube ich, schon wieder einen ganzen Block reserviert mit Karten. Insofern hoffe ich da auf eine schwarz-gelbe Wand. Einfach genießen ist natürlich nicht nur das Spielerische, sondern ich freue mich auch wirklich dann alte Weggefährten mal wieder zu treffen. Da findet man in den Zuschauern immer wieder auch Leute, die den Weg aus Sachsen nach Nürnberg auf sich nehmen. Auch teilweise natürlich, um mich zu sehen. Ist natürlich super. Und dass das, ich glaube, für Sonntag ist ja schon ausverkauft. Ich glaube, das wird klasse. Also wenn man irgendwie Sonntag noch mal dabei sein könnte, wäre es sensationell. Ansonsten genieße ich den Samstag und auch den Samstagabend.
Genau, dann können wir gleich den Hinweis an dieser Stelle machen. Sonntag ist tatsächlich ausverkauft. 2600 Tickets sind weg. Für den Samstag noch rund 700 Karten. Also auch da geht es dem Ende entgegen. Wer dabei sein will, wer den guten Alex und noch viele andere talentierte Tischtennisspieler und Spielerinnen sehen will, der sollte auf www.tt-dm.de gehen und dort noch sich eins oder mehrere der verbleibenden Tickets ergattern. Deutsche Meisterschaften, Alex, dein großes DM-Jahr war 2013, würde ich mal sagen, in Bamberg, also auch in Franken. Gutes Pflaster, Bronze im Einzel und im Doppel sogar Gold gewonnen. Ist der Fleming heute eigentlich der bessere als damals? Kann man das so sagen? Oder wie würdest du das vergleichen?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich bin jetzt 35, ich bin nicht mehr ganz so flink. Ne? Das ist klar, das ist in der Natur der Sache. Ich spiele ein bisschen effizienter, habe mir ein paar Sachen noch angeeignet, die man ein bisschen ins höhere Alter machen kann. Ich glaube, ich kann immer noch viele ärgern. Aber unbedingt über die Fitness ist es vielleicht ein Tick schwerer geworden. Also es ist natürlich jetzt jammern, was vielleicht nicht angebracht ist, wenn ich jetzt Timo immer wieder sehe, was der noch abliefert. Insofern ist mein Trainingspensum natürlich geringer als seines. Und ja, ich gebe alles, um mich fit zu halten. Aber ich glaube, der bessere als 2013 vielleicht nicht mehr ganz.
Timo, aber weißt du, ja. die Entwicklung geht ja eigentlich in so eine andere Richtung. Die Entwicklung geht ja in die Richtung, dass, ich will es mal etwas despektierlich ausdrücken, die grauen Panther nicht wegzudenken sind aus dem Tischtennis. Und der Timo wird es mir nicht übel nehmen. Aber tatsächlich, wenn man mal schaut, es ist halt man im Sport immer länger in der Lage, dieses Level, wenn der Körper hält, hochzuhalten. Und da brauchen wir jetzt gar nicht nur bei Timo bleiben. Ich habe beim Top 16 einen Robert Gardosch gesehen, auf einem absoluten Top-Niveau in China. Ma Long, der 34 jetzt ist und der natürlich auch das ein oder andere Wehwehchen hat, aber immer noch auf einem absoluten Top-Niveau eben spielt. Man muss seinen Körper sehr, sehr gut kontrollieren und pflegen und man muss sich immer wieder Gedanken über sein Spiel machen. Dann kann man das sehr, sehr lange aufrechterhalten. Also vielleicht sehen wir den besten Flash oder den besten Alex aller Zeiten noch. Kommt natürlich aufs Training an.
Ja, und Timo sagt das ja, sagt das sogar, glaube ich, er glaubt, er würde gegen den 20-jährigen Timo Boll gewinnen aktuell, weil er halt, oder in seinem aktuellen Alter. Ich glaube auch, dass, weil Alex gerade so gesagt hat, ich wollte noch mal Nürnberg spielen, jetzt nächstes Jahr Erfurt und vielleicht auch die nächsten Jahre sogar dort, da bist du ja dann auch fast zu Hause, da werden sich noch einige Möglichkeiten bieten und wir werden einen guten Alex Fleming sicher noch häufig bei deutschen Meisterschaften sehen, zumindest hoffe ich das und alle Tischtennis-Fans. Und man muss ja sagen, Richard, das ist, macht ja auch so ein bisschen die deutschen Meisterschaften aus, oder? Klar, wir haben dort Deutschlands beste Spieler, aber irgendwie ist es doch immer so der Twist, dass irgendwie die starken Spieler der zweiten Reihe, die aus der ersten ärgern und es gelingt ja auch oft genug, muss man sagen, ist doch schon so ein bisschen was auch die Leute sehen wollen und was auch diese Veranstaltung ausmachen.
Klar, auf jeden Fall. Wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen. Was ich einfach so ein bisschen schad finde, ist, dass dieses Zwischenlevel, der Alex hat das mal, ich habe das mir gleich in meinen aktiven Wortschatz übernommen, er ist die Speerspitze des Breitensports. Ja, also dieser Zwischenbereich, den finde ich halt sehr, sehr spannend. Früher waren das Spieler, die dann gesagt haben, okay, ich spiele zwar nicht Nationalmannschaft, aber ich bin trotzdem ein Profi, oder Spieler wie, ich sage jetzt mal, Miroslav Broder, Vladislav Broder, ein bisschen später, der heute vielleicht auch, wenn er so richtig Gas geben würde, da auch noch rein gehören würde, vielleicht ein Lennart Weking. Und davon gibt es eben, wie gesagt, weniger und weniger, was eigentlich ein bisschen schade ist.
Tja, aber schauen wir mal, Nürnberg, das wird dafür richtig cool, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass die Hilbertsteiner wie einst in Ulm vor ein paar Jahren da richtig Alarm machen für dich, und ja, wir werden alle dort sein, und ich hoffe, viele von unseren Zuhörern auch, ja, genau. Zu den deutschen Meisterschaften noch, wir haben eine Kategorie Netzroller des Monats, da haben wir immer so, was weiß ich, besondere Momente, Spieler, Themen, was weiß ich, und ich habe mir wieder einen Top 3 überlegt, der Richard und ich konnten uns ein bisschen vorbereiten, der Alex jetzt nicht, aber der kann das sicher aus der Lamm hängen, nämlich eure Top 3 oder unsere Top 3 Überraschungen bei deutschen Meisterschaften. Alex, du kannst natürlich auch deine eigenen Spiele damit reinnehmen oder nur deine eigenen Spiele. Ich habe jetzt so nur ein bisschen das auf dem Schirm, was in den letzten Jahren, seitdem ich beim Deutschen Tischtennisbund, also in den letzten 10 Jahren passiert ist. Richard hat sicher noch ein paar andere Überraschungen. Ich würde sagen, wir lassen dem Alex noch kurz Zeit, sich ein bisschen Gedanken zu machen. Und Richard, du fängst mal an, was deine Top 3 Überraschungen sind, an die du dich erinnern kannst bei deutschen Meisterschaften.
Oh, jetzt aber erwischte mich wirklich fast auf dem falschen Fuß.
Das glaube ich nicht.
Ich sag mal, was für mich sicherlich herausragend war, eben die erste deutsche Meisterschaft, die Timo gewonnen hat. Ich meine, sie war in Saarbrücken.
Ja.
Und man wusste damals noch nicht so hundertprozentig, wie gut ist er denn, der Timo? Ja, und dass er da eben gleich diesen, in Anführungszeichen, Durchmarsch gemacht hat, das habe ich auf jeden Fall so für mich gespeichert. Das ist eine spezielle Geschichte. Die Zuhörer, verzeihen es mir, habe ich für mich aus meiner Erfahrung nochmal ein spezielles Spiel, was mir vorhin, als ich so ein bisschen über Heiko Wirkner und Co. gesprochen habe, mir sofort kommt. Es gab mal eine deutsche Meisterschaft in Berlin. Da spielte der aktuelle Sportdirektor Richard Brause gegen Thomas Kainert. Und Thomas Kainert führte 2-1 und 20-13. Und ich habe diesen Satz tatsächlich gedreht und habe im 5. 5-2 geführt, um dann am Ende dieses Spiel doch noch zu verlieren. Und flexibel wie Tommy danach das Rad durch die Box geschlagen hat, das hat sich für mich auch extrem eingebrannt. Das muss so 96, 97 gewesen sein. Damit hatte er eben quasi auch, ja, wenn man so will, mich aus der Nationalmannschaft verdrängt. Aber das war auch, auch wenn ich es verloren habe, für mich ein echtes Highlight. Und insofern, ja, das waren so die zwei, die ich noch, so direkt mir gekommen sind, als ich jetzt mal mit Deutscher Meisterschaft nachgedacht habe.
So, und ein drittes hast du jetzt nicht mehr.
Ein drittes habe ich jetzt nicht mehr, weil ich weiß, was du jetzt gleich noch präsentierst. Und da will ich dir ja natürlich nichts von wegnehmen.
Ja, aber ich habe ja sowas wie Lei Yang und so habe ich ja zum Beispiel ganz rausgelassen, weil ich ja nur das genommen habe, wo ich auch wirklich dann live oder aktiv dabei war. Und das ist dann eher was für die noch nicht so, die Hörer, die noch nicht so lange im Tischtennis-Zirkus dabei sind. Also ich habe auf jeden Fall sehr gute Erinnerungen, auch Chemnitz 2020, Sadi Meisner, Glückwunsch an ihn auch nochmal. Er hat das WTT-Feeder in Düsseldorf gewonnen und sich damit in die Top 100 der Welt boxiert. Auch eine tolle Leistung. Gegen Patrick Franziska 4-3. Also meine Smartwatch, die nervt mich ein bisschen. Damals noch, ich glaube, mit viel Diskussion um Aufschlag und Co. Aber am Schluss hat er das Ding gegen Franz 4-3 gewonnen. Franz, der da auch angereist war, glaube ich, mit dem Ziel schon auch den Titel vielleicht zu gewinnen. In Abwesenheit von Timo und Dima war er da der Top-Gesetzte. Und Cedric Meissner sowieso jemanden, der auch den richtig, richtig guten in den letzten Jahren immer gefährlich geworden ist. Dann habe ich mir noch notiert, weil wir es letztes Jahr auch im Podcast hatten, dass Junior-Doppel Bondarev-Agley 2017 in Bamberg, die sich mit 14, glaube ich, ins Halbfinale gespielt haben und da dann auch vor vollem Haus Nana und Christine einen Satz abgeluckt hätten. Und was ich noch gut in Erinnerung habe, ist auch die erste deutsche Meisterschaft, wo ich dabei war, als DTTB-Mitarbeiter 2014 in Wetzlar, war auch eine tolle Veranstaltung damals, wo so ein bisschen Nina Mittelhams Stern aufgegangen ist, zumindest national. Ich glaube, die hat eine ganz gute German Open schon Ende des Jahres davor gespielt und dann bei den deutschen Meisterschaften gegen Tanja Krämer und Christine, damals noch Silbereisen, bis ins Halbfinale vorgespielt, und da war ich in der Halle und das fand ich auch ziemlich stark. Sie war, glaube ich, 17 damals. So, das sind meine drei Momente aus der jüngeren Vergangenheit, die ich noch in Erinnerung habe. Als Nummer 4 würde ich noch Alex mit reinnehmen, das bereits erwähnte Spiel von Bennett Duda, das habe ich auch noch gut vor meinem inneren Auge.
Jetzt da nimm direkt. Doch dem Alex nicht seine Top 3.
Ja, ich sage nur als 4 optional, weil ich habe das noch so gut im Auge vor dem Turnierleitungspodest da an dem Tisch in der Mitte, wo man dem Benne richtig das Flattern, die Nervosität angesehen hat, und dann war es, glaube ich, im 7. Satz auch am Anfang noch relativ eng und dann am Ende doch Benne gewonnen. Aber ich überlasse The Flash die Top 3 jetzt.
Ja, ich bin auch ein bisschen kalt erwischt. Also natürlich würde ich sagen, 2009, als der Jörg und ich das Doppel gewonnen haben als Zweitligaspieler, das war für uns schon mega überraschend und auch ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis und für mich irgendwie der Startschuss, sich da irgendwie so ein bisschen von festzusetzen und ab und zu eben aufs Podium im Doppel zu rutschen. Ja, das zum einen. Dann hat der Steffen ja mal gewonnen im Finale gegen Timo. Das fand ich beeindruckend. Das war, glaube ich, auch in Bamberg.
War auch 2013, glaube ich sogar, wo du Dritter geworden bist, oder?
Genau.
Das hast du im Halbfinale gegen Timo gespielt und im Finale hat er dann, glaube ich, verloren.
Genau. Hast recht, ja. Ja, und dann gab es, glaube ich, eine deutsche Meisterschaft, in der sensationell Dennis Aydin gegen Timo Boll mal, ich glaube, 13 Punkte in Folge gemacht hat. Also ich glaube, da kam ein Satzgewinn und danach stand es nochmal haushoch 8-0 und die Halle stand Kopf. Ja, also das ist lange her. Ich kriege es aber auch nicht mehr ganz genau zusammen, wie die Story war, aber das war ganz beeindruckend. Da müsste ich euch in die Spur schicken, nochmal recherchieren.
Richard, weißt du das? Ansonsten recherchieren unsere Hörer das sicher raus, wann und wo das
ist. Also ich würde das als eine klassische Bitte an unsere Hörer eben geben, da nochmal genau nachzugucken. Die wissen das ja mitunter noch viel besser, als wir es gerade präsent haben.
Ja, aber vielleicht habe ich es geträumt am Ende. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Aber
das wäre doch die bessere Story für den Podcast. Ja. Also geträumt habe ich schon viel, auch dass ich selber mitspiele unter anderem, aber genau, also super. Mal schauen, ob dann am 25. oder 26. März noch ein paar Überraschungen oder tolle Momente hinzukommen, vielleicht sogar von Alex Fleming. Ich sag's nochmal an dieser Stelle, es gibt noch Tickets für den Samstag, www.tt-dm.de in der Kia Metropol Arena, eine ganz neue Halle. Richtig cool, das wird ein richtiger Hexenkessel. Das sollte sich keiner entgehen lassen, schon gar nicht, wer dort in der Nähe wohnt. The Flash habe ich gerade schon gesagt, da kann ich mal wieder eine Frage vornehmen. Das ist natürlich, gehört zu Alexander Fleming, gehört nicht nur die Erfindung des Penicillins an. Nee, finde ich falsch. Wie oft musstest du dir das eigentlich schon anhören? Hat das schon öfters?
Hunderte Male, wirklich.
Ich dachte mir, ich habe einen coolen Witz gemacht, aber das ist dann immer so. Dann ist er schon so abgekaut, dass der andere nur genervt ist. Das ist halt, tut mir leid an dieser Stelle. Aber die Frage tatsächlich von TDC Bern als Einstieg zum Thema Kickball. Wie kam es zum Spitznamen The Flash? Da gibt es doch sicher eine coole Story dazu, oder?
Naja, ich habe mich über die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Das erste Mal zur WM und im legendären Alexandra Palace. Ja, und direkt, das war wirklich 2 Tage nach dem Dart ging das beim ersten Mal los. Also die haben im Prinzip nur den Alley-Pally kurz durchgekehrt, die Dartbretter abgenommen und dann anscheinend ein paar Tischtennistische reingeschoben. Ja, und dann kam so ein Fragebogen recht spontan und da stand dann halt Spitzname. Und ich fand das beim Dart halt immer so cool, die Aufmachung, und dachte, okay, kommt bestimmt jeder mit einem super Spitznamen da angetrudelt. Und ich dann lange überlegt, auch mit meinen irischen Kollegen, was klingt okay. Und dann sind wir halt auf, ja, Flash Fleming mit der Alliteration. Und da ich halbwegs flink unterwegs bin, hat das dann irgendwie gepasst. Und klar, ich war der Einzige, der mit so einem Spitznamen kam und mit so einem riesen T-Shirt mit einem Blitz drauf. Das fanden aber die Veranstalter am Ende ganz cool und haben mich dann auch sofort, obwohl ich ja noch nie dabei war, auf dem Center Court gepackt. Und ja, im Prinzip alles richtig gemacht, aber ich habe mich dann ein bisschen einsam gefühlt in meiner kleinen Aufmachung am Anfang.
Richard, was wäre denn ein passender Spitzname für dich eigentlich? Und wie gut bist du im Kickball eigentlich? Hab dich noch nie spielen sehen, oder?
Ja, also ich bin relativ talentfrei im Klickball.
Ich auch.
Und habe das mal eigentlich nur im weitesten Sinne gegen dich probiert an dem Minitisch. Dann weißt du, wie talentfrei ich da bin, weil eigentlich hast du da alle Vorgaben, möglichen Varianten und ich kann am Ende trotzdem nicht in irgendeiner Art und Weise da mithalten. Also insofern, ich fühle mich da nicht so wohl, obwohl es mir tatsächlich Spaß macht. Also vom Level her bin ich aber ganz weit weg. Spitznamen gebe ich auch mal an die Zuhörer raus. Keine Ahnung, der schnelle Glatzkopf oder irgendetwas in der Richtung. Also lasst mal eure Fantasie freien Lauf oder der Vorhandaufschläger. Ja, also letztendlich bin ich mal gespannt, was da eintrudelt. Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch ein paar Vorschläge, die wir dann in der nächsten Folge veröffentlichen können.
Brause, Alliteration. Power. Power Stage.
Running Power Richie.
Schlecht.
Ja, Power Pause.
Power Pause oder Running Richie.
Running Richie finde ich auch cool. Running Richie. Ja, du könntest es ja, na gut, wenn du sagst, du bist nicht so, ich habe ja das Gefühl, Alex, da kannst du jetzt mal widersprechen. Also Minitisch, was wir da im Büro spielen, das ist was ganz anderes, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich Leute da leichter tun, die schon eher so Schlaghärte besitzen und Leute, die eher so Spinny spielen, sich da schwieriger tun. Also mir geht es zumindest so, wenn ich Klickball spiele, mir fallen halt diese Bälle dann immer unglaublich ins Netz und ich komme da gar nicht so zurecht, weil ich halt im normalen Tischtennis auch eher so auf Spin spiele. Ist das richtig oder kann man das lernen?
Also man kann das lernen und das ist auch zum Teil richtig, wie du sagst. Ich würde jetzt mal sagen, es gibt beim Tischtennis so zwei Schlagtypen. Also es gibt einmal diesen Klapper, der ein bisschen mit offenem Schläger anfängt und in der Bewegung zuklappt. Da gehöre ich dazu, Gott sei Dank. Fürs Klickball. Da ist nämlich das Geheimnis, du klappst einfach ein bisschen später zu. Und da ist die Umstellung relativ klein, weil mein Tischtennisschläger ist auch sehr lange sehr offen. Und dadurch treffe ich den Ball, fällt es mir leichter, den ein bisschen frontaler zu treffen. Wenn du jetzt so ein Spinny-Spieler bist, der immer so ganz tangential schon von Anfang an seinen Schlägerwinkel dadurch wenig verändert beim Topspin, wie jetzt Timo, wie man das ganz eindeutig sieht zum Beispiel. Ich glaube, Richie, auch bei deiner Vorhand war das so. So ein übel geschlossener Vorhandschwinger. Dann rutscht dir der Ball natürlich sofort runter. Weil sobald du den Ball Richtung Nordpol triffst und gehst flach über den Ball drüber, dann hast du keine Chance, den irgendwie auch nur ans Netz zu kriegen, sondern der dotzt dir durchaus auch mal auf die eigene Hälfte.
Ja, das passiert mir immer genau, ja.
Ja.
die Frage auch hier, wie ist es dazu, fragt man sich ja schon, warum jetzt ausgerechnet du da der Weltmeister bist 2021, der noch amtierende, weil die letzten zwei Mal hat es nicht stattgefunden. Wie ist es dazu gekommen? Also wie bist du überhaupt zum Klickball gekommen und wie bist du so gut geworden? Abgesehen von den guten Voraussetzungen, die du schon hast, wie gerade erläutert.
Ja, also ich muss vorwegnehmen, das ist leider kein richtiger Weltmeistertitel. Das war ja in dem Corona-Jahr 2021 und da die Chinesen nicht mitspielen durften, haben die das dann als Masters ausgetragen. Und leider bin ich dadurch nicht Weltmeister geworden, sondern nur Ping-Pong-World-Masters-Sieger. Aber ihr könnt das gern weiter behaupten.
Du hast ja schon mitbekommen, wir sind der Staatspodcast und genau. Was bei uns hier behauptet wird, ist Gesetz.
Wir sind die Meinungsmacher. Und ich muss sagen, für mich ist das, also ich habe ja schon mir ein paar Sachen durchgelesen und so, also selbst wenn ich es gelesen habe, ich habe das auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Alles, was am Ende Januar am Ali Pelli passiert, ist für mich die Weltmeisterschaft. Und wenn die Chinesen halt mal nicht dabei sind, dann, ich sag mal so, wenn wir im richtigen Tischtennis Weltmeister werden, weil die Chinesen nicht dabei sind, dann verkaufen wir das auch als Weltmeister. Also so ist es nicht. von daher, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mit einem Werdegang oder ein...
Ja, also wie ich dazu gekommen bin, wir hatten immer viel Spaß beim Tischtennis und waren dann auch so verrückt, dass wir viel bei uns im Keller waren und haben dann mit den schönen alten Bahnerschlägern gespielt und Hölzern und Kurznobben, wirklich stundenlang auch mal zu Weihnachten. Und dann habe ich das eben mal gesehen bei Sky und dachte, okay, das müsstest du noch gut können. Angemeldet, Schläger bestellt, trainiert. Ich bin dann auch sehr akribisch und analysiere das Spiel und mache mir im Kopf, wie musst du den Ball treffen, wie kannst du ein bisschen besser werden als die anderen, dir leichte Punkte verschaffen. Ja, dann eben alles, was ging, trainiert, Trainingspartner gesucht, Balleimer gemacht, auch wirklich fürs Klickball nochmal viel körperlich vorbereitet, weil man unglaublich flink sein muss. Das größte Geheimnis ist, einen Ball am höchsten Punkt zu nehmen. Genau, deswegen ist es sehr physisch und dann hat es halt super geklappt.
Ja, du darfst mich jetzt korrigieren. Ich glaube, du warst 2015 schon mal im Finale. Dann 2020 hast du schon gesagt. Das war dieses ganz, ganz knappe Ding. 2021 bist du dann Weltmeister geworden. Ich sage es jetzt nochmal an dieser Stelle für alle, die mithören. Wie kann man sich das vorstellen, das normale, in Anführungsstrichen, Tischtennis und Klickball unter einen Hut zu bekommen? Also ist das so, ist schon sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Und wie sieht es dann bei dir aus, gerade in die Vorbereitung, auf diese zwei großen Turniere, die es dann gibt im Klickball?
Ja, also einige, die Klickball dann gespielt haben und wochenlang trainiert, die mussten dann damit aufhören, weil die den Einstieg ins Tischtennis nicht wieder geschafft haben und wirklich monatelang Riesenprobleme hatten. Also ich brauche vielleicht 5-6 Trainingseinheiten und bin am Ende wieder fit. Bin ich sofort auf Null. Und vorm Klickball, dort ist halt das Niveau schon so eng, ne, weil das Material natürlich auch sehr beschränkt ist, dass das Feld sehr nah zusammenrutscht. Da gucke ich schon, dass ich 3-4 Wochen überwiegend Klickball spiele und den Tischtennisschläger eher mal zur Seite lege.
Wann gibt's denn die nächste Neuauflage? Ist da schon was in der Pipeline?
Und warum hat es die letzten beiden Mal nicht stattgefunden? Das wollte ich auch noch fragen.
Die lassen sich natürlich nicht so in die Karten gucken. Also es gibt wohl einen US-Amerikaner, der hat das Ding erfunden. Der hat die Rechte, der verkauft dann die Rechte an Matchroom Sports. Also Matchroom macht ja auch Snooker, Poker, Billard, Dart. Und die können sich nicht einigen. Also irgendwo sind da Markenrechtsprobleme und vertragliche Probleme gerade im Hintergrund. Aber Ende April, ich habe witzigerweise gerade in unserem sensationellen Toncheck, habe ich gerade eine Einladung per WeChat bekommen, dass anscheinend am letzten Aprilwochenende wieder der World Cup in Nanjing stattfinden soll. Das ist jetzt für mich gerade also auch eine ganz, ganz frische Nachricht, die noch keiner weiß außer ihr.
Siehst du, Richard, nachdem wir uns jetzt vor ein paar Jahren auch den ja alternative Spielformen, wird es ja bei uns genannt, Klickball, Hardbad, Vierertisch, geöffnet haben, könnten wir doch mal schauen, vielleicht sollten wir es einfach nach Deutschland holen, oder? Mal die Präsidentin fragen, die soll mal diesen Amerikaner da anrufen, sagen, hey, wir machen das und dann hat der Flash auch noch ein Heimspiel. Was hältst du davon?
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja dann ein Fan. Ich habe mir das dann auch angeschaut. Sabine war ja auch mal dabei. Ja, ich fand das ja ganz, ganz, ganz spannend und das ist von der Präsentation richtig stark. Und ich ziehe da immer Hut ab vor den Matches, vor allem auch von den Ballwechsel, die da eben immer laufen. Ja, klar, es ist quasi ohne diesen extremen Aufschlag, es ist quasi ohne diese extreme Rotation, wird reduziert ein bisschen auf die Platzierungen, auf Geschwindigkeit, aber ich bin ein Fan davon. Also es macht echt Spaß.
Ja, ich auch, muss ich zugeben. Ich bin auch vor allem so ein bisschen von diesem Golden Point, den es gibt, oder diesen Doppelpunkt und dann eben, dass es bei 14-14 nur noch einen Punkt gibt. Ich finde es ganz cool, weil so ein bisschen Variation irgendwie in das Spiel bringt. Alex, was kann denn aus deiner Sicht unser Tischtennis, das normale Tischtennis, von Klickball lernen und aus deiner Sicht vielleicht auch andersrum? Was fehlt Klickball noch, was das normale Tischtennis hat? Kannst du das benennen?
Also ich glaube, das normale Tischtennis hat einiges gelernt. Ich bin ein bisschen überzeugt, dass die Kameraführung, wie das jetzt oft ist, und beim WTT ist ja eine tolle Aufmachung. Ich bin fast überzeugt, dass da auch zum Klickball geguckt wurde, weil das war schon vor 10-11 Jahren sensationell gemacht. Also mit verschiedenen Kameraperspektiven, eben weg von dieser Einzelkamera. Unglaublich modern, hat unglaublich viele Emotionen eben rübergebracht. Hatte tolle Einstellung, was beim Tischtennis lange gefehlt hat, glaube ich. Super Kommentatoren und einfach wahnsinnig professionelles Equipment. Also sie haben richtig eben investiert in der Hoffnung, dass dann im Fernsehen was zurückkommt. Andersrum fehlt beim Clickbait auf jeden Fall, fehlen vielleicht doch die Strukturen, dass man die ganz breite Masse abholen kann. Also es haben viel zu wenig Leute einen Clickbait-Schläger in der Hand. Aus dem Grund folgen auch viel zu wenig Leute dann dort im Social Media zum Beispiel. Also es ist leider nicht so richtig bei der breiten Masse angekommen. Wenn man mit jemandem spricht, hat jeder schon mal probiert, wie ihr, ne? Aber am Ende ist es bei den meisten so, die machen das mal eine Session, 1-2 probieren's. Ja, haben sich das Ganze einfacher vorgestellt, als es letztendlich ist und legen dann den Clickbait-Schläger wieder zur Seite. Das ist der häufige Werdegang und das ist ein Punkt, an dem man irgendwie arbeiten müsste, dass man Vereine gründet, vielleicht eine Liga aufbaut, dass man da eben mehr Wettbewerber hat, mehr Training und mehr Leute dadurch akquiriert.
Ja, Richard, jetzt stelle ich dir die Staatspodcast-Frage. Wie sehr ist da auch ein Verband wie wir in der Pflicht, solche Strukturen zu unterstützen? Ich habe es gerade schon angedeutet, lange Jahre haben wir ja quasi, ich sage mal so, mehr unser klassisches Tischtennis geschützt, haben gesagt, okay, das ist unser Fokus, das andere nicht so. Jetzt seit ein paar Jahren hat sich das, ich würde sagen, Gott sei Dank geändert, weil es eben auch die Realität ist, dass es natürlich sowas wie Outdoor-Tischtennis gibt, Vierertisch, die Jungs vom Vierertisch, die jahrelang die Weltmeisterschaften ausgerichtet haben, hier gleich um die Ecke, Clickball, ist das vielleicht auch ein Weg für uns, und ich sage jetzt als Deutscher Tischtennisbund, als klassischer Verband, da mehr zu investieren, da mehr Auge drauf zu haben? Oder wie siehst du es als Sportdirektor, der ja ganz klassisch vom normalen, in Anführungsstrichen, normalen Tischtennis kommt?
Ja, also es ist sicher ein ganz, ganz schmaler Grat auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wir haben ja das gemeinsame Ziel, unsere Sportart populär zu machen, bekannter zu machen, sich ein bisschen zu öffnen. Und insofern, also ich wäre da tatsächlich dabei, eben noch weiter uns irgendwie dazu zu vernetzen, Dinge zu überlegen, weil am Ende ist es Tischtennis. Und mein Gott, wer weiß, wir schielen ja natürlich auch immer zu den Olympischen Spielen. Da gibt's immer vom DOSB die Abfrage, gibt es neue Konkurrenzen, die eben olympisch werden in der Zukunft? Und der erste Schritt war jetzt das Mixed. Wer weiß, vielleicht ist es in ein paar Jahren so, ähnlich wie, ich spinne jetzt einfach mal, philosophisch zu denken, ähnlich wie beim Skispringen, gibt's die große Schanze und die kleine Schanze. Vielleicht gibt's irgendwann auch mal Tischtennis olympisch mit Hardbett. Wäre ja auch mal eine Variante, einfach mal was ganz Offensives so in den Raum zu stellen. Nein, aber Spaß beiseite. Ich denke, am Ende müssen wir gucken, dass wir da eben alle so mitnehmen, dass wir vielleicht dann das eben gemeinsam so ein bisschen anschieben. Und wie der Alex sagt, vielleicht ist es etwas, dass das eine das andere eben gar nicht ausschließt, sondern vielleicht gibt es ein sowohl als auch. Das wäre natürlich das, was am Ende optimal wäre.
Das wäre doch was, oder Alex, du bei den Olympischen Spielen als deutscher Vertreter für Clickball?
Ja, nicht schlecht. Ich glaube, das beste Beispiel ist vielleicht sogar Volleyball und Beachvolleyball, ne?
Genau, ja.
Das hab ich im Kopf, das ist ja so der Klassiker, wo jeder Alternativsportler so drüber nachdenkt immer.
Ja. Was ist aus Alex aus deiner Sicht so, was wäre die Lösung auch von den Strukturen her? Oder was wäre deine Idee, Clickball noch populärer auch in Deutschland zu machen? Also es gibt ja die Clickball-Community um Jürgen Loy, der das da, glaube ich, auch alles so ein bisschen aus der Taufe gehoben hat. Es gibt dich als quasi die Speerspitze und das Gesicht von Clickball. Was fehlt noch, um das vielleicht in Deutschland auch noch populärer zu machen und dann halt dafür zu sorgen, dass mehr Leute so einen Schläger daheim haben und das öfters machen, außer vielleicht nur am Weihnachts- oder Faschingsturnier?
Ich glaube, es fehlt einfach mehr Wettbewerb. Also es war alles auf einem guten Weg, auch dass es sollte dann mal eine World Tour geben und in verschiedenen Ländern verschiedene Turniere. Man hatte jetzt immer nur diese 2-3 Turniere und vielleicht mal noch 2-3 in China. Und dadurch haben immer relativ wenige Leute auch damit Geld verdienen können. Und überhaupt auch wenige Leute nur teilnehmen können. Also ich glaube, das ist das. Man konnte das spielen zu Hause aus Spaß, aber man konnte sich nicht gut mit anderen Leuten vergleichen, weil eben die Wettkämpfe gefehlt haben und Tischtennis und Clickball ist eben Männersport und Männer vergleichen sich gern und haben gern Turniere und spielen nicht einfach zum Spaß. Ja, insofern denke ich, dass es daran jetzt gefehlt hat. Und Corona war natürlich für so einen wachsenden Sport jetzt nicht unbedingt zuträglich.
Ja, das war es, glaube ich, für die wenigsten. Wenn das eine richtige Struktur gäbe, müssten wir uns Sorgen machen, dass du unser klassisches Tischtennis verlässt. Wär das eine Option für dich oder sagst du nein? Also ich werde immer Tischtennis spielen auf dem grünen Tisch mit meinen Schwämmen und Gummibelägen.
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Wenn es jetzt 10 Turniere gibt mit vernünftigem Preisgeld, dann muss ich ehrlich sagen, macht mir das auch viel Spaß und ich bin Betriebswirt am Ende, wenn ich dadurch dann 3-4-fache verdiene und durch die Weltgeschichte reise und einen ganz, ganz tollen Job hätte und wirklich nochmal so ein Profisportlerleben dadurch führen könnte, ja, dann hätte ich das vermutlich gemacht.
Ja, dann hoffen wir mal, dass die Strukturen weiterhin schlecht bleiben beim Glück. Nein, Quatsch. Also wir haben es ja schon gesagt, das ist wirklich, wirklich klasse, auch diese Weltmeisterschaften, die jetzt aufgemacht wird. Da kann ich direkt die perfekte Überleitung, der Richard lobt mich immer dafür, zu unseren Zuhörerfragen machen. Da war nämlich auch eine Frage zum Thema zu deiner Popularität. Wirst du in London / China mehr erkannt als hier?
Also in China dann schon, ja. Also dann wissen die, in der Stadt ist was Großes. Das läuft da ja dann überall im Fernsehen und ist groß promotet. Also das ist ganz witzig. Dann ja, noch mit den Tischtennisklamotten an. Das ist schon interessant. Dann kennt man da auch die ganzen bekannten Sportreporter, die mir jetzt gar nichts sagen. Aber wenn ich dann mal einem Chinesen hier ein Selfie zeige, der kennt dann die Leute. Und ja, das ist schon eine gewisse Anerkennung natürlich für den Sport. Richie, du kennst das. Das ist ja auch beim Tischtennis die Wertschätzung fürs Tischtennis und auch fürs Klickball ist Wahnsinn in China. Ja, in London, ja, kann man das jetzt nicht sagen. Das ist einfach eine große Stadt. Die sind es gewohnt, dass die tolle Events haben. Am Ende sind da im Ali Pally 3000 Leute. Ja, der Rest muss man, ob die es dann bei Sky gesehen haben oder nicht, das weiß man nicht so richtig.
Aber die Securities winken dich auch durch. Da bin ich mal gespannt, ob das in Nürnberg dann passiert, ob dich dort die Securities durchwinken. Also insofern ist die Popularität zumindest dann in der Halle oder in dem Spielort gegeben. Genau, wir haben jede Menge Zuhörerfragen bekommen tatsächlich. Ich fange einfach mal an. Es ist ein bisschen bunt gemischt, ein paar haben wir auch schon beantwortet. Die nächste kommt von, ach du liebst, bisschen LXON, HLM. Was auch immer es heißen soll. Siehst du in dir das Potenzial, noch einmal erste Liga zu spielen?
Ja, ich glaube nicht mehr. Also vor 4-5 Jahren hätte ich vielleicht noch ja gesagt, wenn ich richtig trainiert hätte, da ein paar Leute zu ärgern. Aber durch das Dreiermannschaftssystem, muss man ehrlich sein, wäre ich ein Verheizer irgendwo. Schwierig für mich in der jetzigen Konstellation. Ich glaube nicht und ich glaube, in Hilbertstein spiele ich auch gut, weil das Umfeld passt und ich mich da zu Hause fühle. Ja.
Florian Jonas, wer hat dich inspiriert, mit Tischtennis anzufangen? Das hast du schon gesagt. Dein Bruder was ist dir im Training mit deinem Neffen? Ist es dann sein Sohn, der Paul, von deinem, oder hast du noch mehrere Geschwister?
Genau, das ist von dem Bruder her.
Genau, was ist dir im Training mit deinem Neffen wichtig und wie oft trainierst du mit ihm? Chu A ist derjenige, der die Frage gestellt hat. Vielleicht noch kurz, Paul heißt er, ist, glaube ich, schon in der Sichtung aufgefallen, schon ein paar Titel geholt. Und du trainierst ihn?
Ich trainiere ihn zum größten Teil, ja. Der ist jetzt 10, genau. Wichtig ist mir, mich vielleicht so ein bisschen da abzuheben. Also wir haben jetzt erstmal nicht die allergrößten Strukturen hier in Leipzig für so kleine Tischtennisspieler oder Talentierte. Das heißt, wir müssen auch wieder sehr effizient rangehen und ich versuche ihm viel beizubringen. Was gut ist, dass man das in jungen Jahren hat und das ist für mich zum Beispiel Spin-Gefühl und eine gewisse Verständnis, dass man Verständnis fürs Spiel entwickelt. Also ich habe auch mit dem zum Beispiel ganz klassisch angefangen, dass der seine ersten Topspins nicht gegen Oberschnitt lernt, sondern gegen Unterschnitt. Dass der einfach viel Spin entwickelt, die Bewegung schon mal einen Tick länger macht. auch mal gegen den Strom, wo es immer heißt, dieses ganz kurze Bewegung, dass er einfach Körpergefühl, Ballgefühl, Spin-Gefühl am Anfang bekommt. Und schauen wir mal, bisher klappt das ganz gut. Er ist jetzt im Talentkader gerutscht, da bin ich ganz, ganz stolz auf ihn. Und ja, solange er da mit Freude von sich aus bei der Sache ist, da unterstütze ich das so gut es geht, auch mit meiner Frau zusammen und mit meinem Bruder. Ja.
Richard, das, du hast ganz, ganz gespannt zugehört.
Ja, ich hab ganz gespannt zugehört. Vor allem auch, ich hatte kurz überlegt, ob ich reingrätsche im positiven Sinne. Also diese Gesamtstruktur der Technik geht ja schon ein bisschen wieder weg davon, dass man sagt, man hat diese ganz, ganz kurzen Bewegungen. Ne? Also vor allem, wenn ich mir das Ganze jetzt mal anschaue, guck nach China, guck zum Teil nach Japan. Also dieses ganz kurze wird im reaktiven Bereich gespielt als Kontraspin. Also ich sage dazu immer dann die Kraft der zwei Herzen. Das bedeutet, ich mache also nicht die Situation, dass ich selbst die Kraft entwickle, sondern ich nutze die Kraft meines Gegners. Dazu ist natürlich absolut notwendig, eine kurze Bewegung eben zu haben. Aber wenn ich eben tatsächlich hier selbst Geschwindigkeit vor allem auf erste Bälle eben entwickeln will, dann geht das eindeutig weg davon, dass man diese ganz, ganz kurzen Bewegungen hat. Das ist wirklich etwas mehr geschwungen. Im Tischtennis ist es vielleicht wie in vielen anderen Sportarten auch, dass das Ganze so ein bisschen wellenförmig ist. Das heißt, was irgendwann mal out of fashion war, kommt dann durchs Hintertor wieder so ein bisschen zurück. Vielleicht auch so ein bisschen, den Plastikball haben wir ja schon etwas länger, vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, vielleicht so ein bisschen auch durch die verbesserte Athletik, dass man eben sich trotz etwas längerer Bewegung sehr, sehr gut zum Ball stellen kann. Also das sind alles so Dinge, die man im Hinterkopf haben muss. Und dann ist es natürlich umso besser, wenn das im Talentkader oder vielleicht sogar schon davor auch einsickert und der Alex als Multiplikator das natürlich bespielt.
Das sind wir mal gespannt. Wir sind in zwei Wochen auch in Bad Friedrichshall bei den deutschen Meisterschaften U15 mit Spin TV, ehemals Twitch-Pong, werden das wieder übertragen. Und ja, vielleicht ist da der gute Paul auch schon bald dabei in einer der nächsten Jahre. Das wäre sicher eine gute Geschichte und wir werden den Weg weiter verfolgen, wenn es beim Richard schon nicht geklappt hat mit dem Nachwuchs im Tischtennis, sondern die jetzt tanzen und so, dann wenigstens bei Alex. So, ich mache die nächste Frage gleich. Daniel Meyer 184, wo führt dein Weg nächste Saison hin? Ich denke, es ist auf den Vereinsspielbetrieb bezogen.
Da darf man natürlich jetzt nicht zu viel immer gleich verraten, aber mir gefällt es schon sehr in Hilbertstein und ja, nach 14 Jahren hat man da was aufgebaut, was sich schwer nochmal wo aufbauen lässt und ich werde mir gut überlegen, ob ich den Weg nächstes Jahr wechsle. Ja.
Okay, lassen wir mal so stehen und kommen zur nächsten Frage. Mit einem Augenzwinkern hat die Arthur 030471 gestellt, wie sehr hast du Erik Bodroff? Oder gibt es irgendeine Hintergrundgeschichte, irgendein Fettnäpfchen, wo ich mich reingesetzt habe? Oder?
Ich hasse ihn gar nicht. Also ich bin ganz großer Fan. Es ist ja jahrelang mein Doppelpartner gewesen und wir haben ja hier in Eilenburg zusammen trainiert. Der hat ja 3 Minuten von mir weggewohnt. Und ich glaube, ich habe dem Botti ganz viel für sein Leben beigebracht. Also wir haben den mit meinen Eltern durch die Schule vernünftig gebracht und der ging ja hier noch zur Schule in Leipzig. Von Hass kann da, glaube ich, keine Rede sein.
Ja,
wir verstehen uns super. Ich meine, der Botti kann mal ein kleines Stinktier sein am Tisch, das ist okay, aber wir telefonieren regelmäßig gar nicht.
Ja, das war auch ironisch gemeint, glaube ich, daher das Augenzwinkern.
Alex, ich lerne hier immer wieder neue Begrifflichkeiten. Angefangen von Speerspitze des Breitensports hast du jetzt mir noch ein weiteres nettes Wort geliefert, ein kleines Stinktier. Auch das möchte ich gerne in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen.
Führt ihr Buch über eure Bilanz? Wie habt ihr bestimmt schon 27 Millionen Mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, in der Saison auch schon. Gibt es da jemanden, der die Nase vorne hat?
Möchte ich nicht drüber reden. Ich führe Strichliste über meine Siege.
Okay.
Ich glaube, es sind zwei.
Oh. Ich hoffe, dann waren es nur drei Begegnungen.
Nee, ganz. Also würde ich schon als einen Angstgegner bezeichnen, doch. Der Erik ist unangenehm. Der spielt zu fest.
Sehr gut. Wie kam es zum Spielstand zu Flash? Das hatten wir schon. MJ92TT fragt, hat man als Kurznoppenspieler Vorteile im Klickball? Kann man wahrscheinlich so pauschal nicht sagen, aber...
Doch, sollte leichter fallen, die Umstellung. Ja? Das ist ja auch wieder mit offenem Schläger an die Bälle rangehen. Das müsste ein Tick leichter gehen. Wir hatten auch in Bayern die Eva Maria Meyer, die spielt beidseitig Noppe. Und die hatte ich dann mal mit zum World Cup auch nach China genommen. Die hat sich super geschlagen, obwohl sie gar nicht so extrem gut vorbereitet war. Das hat schon gut geholfen.
Also, dann MJ92TT, geh dafür. Geh mal zu den deutschen Meisterschaften. Die Attacke. sind, glaube ich, meistens in Fulda, oder?
Ja, das ist so. Das Datum steht auch schon, also bei klickball.de.
Ja, das kann
man das schnell raus.
Das kann man noch mal googeln während der Sendung. Während du die letzte Frage beantwortest, und zwar ist die von dem Tischtennis-Magazin, wahrscheinlich als Replik auf die Story, die wir gepostet hatten. Entschuldigung, ich muss parallel, es geht wieder los. Klickball Cup, 8. Deutscher Klickball Cup. 18. Juni und 19. Juni in der Heinrich-Gelling-Sporthalle in Fulda. Also www.klickball.de, gerade schon gesagt, der Alex, da kann man auf jeden Fall alles auch nochmal nachlesen. Und die letzte Frage vom Magazin Tischtennis. Genau, von der Story, hier kommt Alex, war damals ein kurzes Porträt über dich, ich glaube von 2013 oder so. Welche Schlagzeile würdest du gerne als nächstes im Magazin Tischtennis über dich lesen?
Ja, vielleicht sowas wie... Fleming macht's nochmal.
Was?
Deutscher Meister Doppel. Oder sowas, ja. Mal schauen. Jetzt hat man ja drei Konkurrenzen.
Oder Fleming kann's nicht lassen. Wäre auch noch eine Möglichkeit.
Oh, gefällt mir sehr gut. Kreativer Kopf.
Solange es nichts mit Penicillin zu tun hat. Hast du eigentlich für die Deutsche Meisterschaft, den Deutschen Meisterschaften schon deine festen Doppel- und Mixpartner? Also ist das schon spruchreif? Ist das schon, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob die Meldungen da schon eingegangen werden mussten. Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Darf man es noch nicht sagen?
Also ich habe vor einigen Wochen, Monaten regen Kontakt mit Sabine darüber gehabt. Ich nehme seit einigen Tagen vor, da nochmal nachzuhaken, ob das alles in Sack und Tüten ist. Aber ich hoffe, dass es Sabine ist. Und im Doppel Michi Servati, da Botti ja nicht mehr spielt. Er und ich, zwei große Sandplatzspieler für lange Rallyes. Ja, genau.
Hast du auf jeden Fall zwei lustige Zeitgenossen rausgesucht.
Das ist auch wichtig, ja.
Kann ich mir vorstellen, dass es mit den beiden Spaß macht. Ja, super, lieber Alex. Wir sind am Ende angekommen unserer Folge. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, kann ich schon mal sagen. Wir freuen uns auch alle riesig auf die Deutschen Meisterschaften. Ich wünsche es mir wirklich, auch wenn ich neutral sein muss, dass du am Sonntag noch am Start bist, egal in welcher Konkurrenz, und dass da richtig das Hallendach wegfliegt im schönen Nürnberg. Und anssonsten, wir haben noch einen Richard, weißt du noch, kannst du dich erinnern, dass ich mal versprochen habe, dass wir Diplome ausstellen für Leute, die alle Folgen von uns gehört haben? Ich wurde nämlich jetzt davon wurschnell wieder dran erinnert, ob er dann jetzt endlich sein Diplom haben könnte. Also
dann müssen wir uns kreativ hinsetzen und so ein Diplom in den Raum stellen.
Ja, da muss ich mal so ein Diplom entwerfen. Ja, das kann man sich dann runterladen und selber ausfüllen. Ich denke, mir schwebt sowas vor wie ein Richard mit Daumen hoch, oben so als auf dem Zertifikat. Richard Brause geprüft, genau.
Genau, und fast ganz zum Schluss, ihr müsst mich noch aufklären. Also ihr habt mich so ein bisschen im Unwissenden gelassen. Leipziger allerlei, ja, das kenne ich.
Du kennst drei im Weckler nicht?
Was ist das andere Gericht?
Oh Gottes Willen, Richard. Gut, ich bin natürlich auch Franke, ne? Für mich ist das natürlich, für mich gehört das natürlich zum absoluten Grundwissen. Ich sag's jetzt einfach, Alex. Also drei im Weg, das sind diese die Nürnberger Rostbratwürstchen, kennst du doch, oder? Die man auch im Supermarkt kaufen kann, diese kurzen.
Ja, die gibt's auch bei der Deutschen
Bahn. Du bist doch Metzgersohn, also es gibt's ja wohl nicht. Ja. Genau, und drei im Weckler heißt einfach, Weckler ist Brötchen und drei im Weckler sind dann drei von diesen kurzen im Brötchen. Die kriegst du dort, wenn du in der Fußgängerzone bist oder im Fußballstadion, kriegst du als Wurst meistens diese drei im Weckler.
Im Weckler. Schön, da habe ich jetzt...
Im Weg. Vielleicht sagt der Begriff Weg was als Brötchenersatz.
Weg, wenn man nicht mehr da ist.
Ja, mit CK, glaube ich. In Franken wird es mit GGLA geschrieben dann. Drei im Weckler.
Also ich lasse mich in Nürnberg gerne darauf ein und freue mich auf eine Wurst.
Ja, also ich bin mir sicher, das wird es auch in der Halle geben, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann werde ich dich zwingen, drei im Weckler zu essen und dann mache ich ein Foto und das poste ich dann auf unserem Instagram-Kanal.
So machen wir es.
So sieht's aus, genau. Deutsche Meisterschaften, den Hinweis habe ich heute schon dreimal gemacht. Wir freuen uns riesig drauf, Alex auch, 25. 26. März, www.tt-dm.de. Ansonsten, ja, beim DTTB Singapur Smash steht jetzt vor der Tür, Anfang, Mitte März. Richard, bist auch in Singapur vor Ort, wenn ich das richtig im Kopf habe. Könnt man ja vielleicht nimmer dein Mikro mit, vielleicht hast du Zeit für eine kurze Spezialfolge, 30 Minuten. Was geht in Singapur?
Genau, also davon ausgehend, dass das Internet schnell genug ist, können wir das mal überlegen. Ja, warum nicht?
Das Internet ist fast überall schneller als hier in Deutschland, das weißt du. Alex, wie geht's bei dir weiter? Was steht jetzt noch an auf dem Weg nach Nürnberg?
Auf dem Weg nach Nürnberg natürlich weiter in Hilberstein erstmal ein bisschen die Zuschauer begeistern. Wir sind ganz gut unterwegs in der zweiten Liga. Das wollen wir beibehalten. Und dann werde ich danach den Klickballschläger mal wieder entstauben.
Ja. Ja gut, wenn dann, was hast du vorhin gesagt, Ende April ein Turnier ist, dann ja, dann gilt es wieder zu trainieren. Also wir verfolgen das gespannt. Hoffentlich gibt es auch wieder eine Weltmeisterschaft, weil ich habe mir das dann auch schon immer, soweit ich das dann auch konnte, war ja dann auch Pay-TV das angeguckt und ja, hoffen wir mal das Beste, dass sich die einigen. Ansonsten findet es im TG Langenselbold statt, wo ich am Sonntag gespielt habe, Richard, gegen die dritte von euch.
Im Schmuckkästchen der TG, immer ja, wieder gern gesehen. Im
Schmuckkästchen um 10 Uhr morgens habe ich gespielt und mich sonderlich besonders erfolglos angestellt, wie so oft beim Tischtennis. Grüße gehen raus an Kollegen Leisner auch, der mit Glück gegen mich gewonnen hat und auch unseren Podcast hört. Und auch nochmal ein Gruß, am Freitag haben wir auch schon ein Spiel, da wurde ich wieder für unseren Podcast gelobt. Sportsmann Pol, auch treuer Hörer, grüße ich auch an dieser Stelle. Ab und an sprechen uns mal ein paar Leute immer drauf an, ne, auf dem Podcast, Richard.
Das ja, hebt, würde ich sagen. Also, solange der überwiegende Anteil sagt, macht weiter, machen wir weiter. So sieht's nämlich aus.
Sehr gut. Und dann hoffentlich auch noch mit so coolen Gästen wie dir, Alex, an dieser Stelle. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und danke, dass ich da sein durfte.
Wir wünschen dir alles Gute, natürlich in Nürnberg und auch bei den Klickballturnieren, die vor der Tour stehen. Ansonsten Fragen, Anregungen, Kritik, podcast@tischtennis.de oder über unseren Instagram-Kanal. Und ansonsten sage ich einfach mal tschö. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Ciao.